Ja, euch allen einen wunderschönen, gesegneten Sonntagmorgen. Wir freuen uns riesig, dass wir heute hier sind. Eigentlich bin ich ja gar nicht eingeladen, sondern mein Kollege Christoph Scharnweber. Aber bei ihm ist etwas dazwischen gekommen, dass er nicht kommen konnte. Und so bin ich eingesprungen und freue mich sehr, hier zu sein, euch alle zu sehen. Vielen Dank für den Lobpreis, der uns schon wunderbar hineingenommen hat in die Gegenwart Gottes. Und auch danke an das Leitungsteam hier für den warmherzigen, netten Empfang. Ich freue mich ganz besonders, dass meine liebe Frau Katja mitgekommen ist. Und unser lieber Bruder hat schon dieses Heft nach oben gezeigt. Und wenn ihr das nachher mitnehmen wollt, meine Frau schreibt immer wieder Artikel zu dem Thema Schätze hebräischen Denkens. Sie gibt auch Hebräischunterricht nicht so, dass ihr nachher Hebräisch perfekt sprecht, sondern dass wir die Bibel besser verstehen. Der erste Teil der Bibel wurde in Hebräisch geschrieben, das Matthäusevangelium wurde in Hebräisch geschrieben und es ist gut, wenn wir diese, ich möchte mal sagen, himmlische Sprache kennen, weil im Hebräischen steckt viel mehr drin wie im Deutschen. Deswegen bin ich froh, dass sie heute mitgekommen ist. Und dann gibt es noch für euch und auch für mich eine Überraschung. Ich freue mich riesig, dass die Tochter des Gründers der ICJ in Deutschland, Elisabeth Stefan Brämer, ganz überraschend heute mit ihrem Sohn hier hergekommen ist. Ich freue mich, dich zu sehen. Ganz herzlich willkommen. Ja, wir haben uns auf ein Thema verständigt, Israel und die Gemeinde. Und ich habe da auch ein paar Bilder mitgebracht. Und ich denke, das ist spätestens seit 1948, seit dem 7. Oktober, ein sehr wichtiges Thema. Bei meinen vielen Reisen nach Israel habe ich Itai Lachmann kennengelernt. Er hat mit seiner Frau seit Jahren einen interessanten Betrieb am Laufen. Sie haben das aufgebaut. Sie stellen Kosmetika her, ohne chemikalischen Zusätze. Und ich habe selber ausprobiert, habe was mitgenommen, als ich unten in seinem Laden, in seiner Werkstatt war. Und ich habe dann gesagt, wie geht's dir denn nach dem 7. Oktober? Und er hat gesagt, sein Geschäft ist total eingebrochen. Dann habe ich ihm gesagt, schick mir doch einige große Pakete mit deinen Produkten und ich bin überzeugt davon, dass ich das auf meinen Reisen in die Gemeinden mitnehmen kann und dass es auch doch Anwendung findet. Ich selber und meine Frau, wir nehmen es auch. Schaut uns an. Ja, ich kann es wirklich nur empfehlen, wie gesagt, ohne chemikalischen Zusätze. Hier haben wir das Thema nochmal, Israel und die Gemeinde. Am 14. Mai 1948, da hat sich für das jüdische Volk endlich ihr uralter Traum erfüllt. Das jüdische Volk durfte nach 1900 Jahren Zerstreuung in alle Welt die Wiedererlangung ihrer Unabhängigkeit in ihrem von dem Abraham versprochenen Land bekommen. In der Nacht von dem 14. Mai 1948, wenige Stunden später, nachdem dieses Bild gemacht wurde in Tel Aviv, wurde der frisch gebackene Staat Israel von 5 arabischen Nachbarländern angegriffen. Wie durch ein Wunder konnte sich Israel damals behaupten und den Angriffskrieg der Araber für sich entscheiden. Es war Gottes Hilfe. Im Nachhinein ist das jedem klar, der einigermaßen Augen im Kopf hat. Seither musste sich Israel ständig verteidigen. In etlichen Kriegen und gegen viele Terroranschläge. Und Israel musste lernen, das können wir uns hier in Deutschland nicht vorstellen, in ständiger Alarmbereitschaft zu leben. In ganz Israel gibt es Schutzbunker. Und schon Kindergartenkinder lernen im Kindergarten, innerhalb von Sekunden in einen Schutzbunker zu gehen. In jedem Kindergarten steht ein Schutzbunker und schon die Kinder werden trainiert, wie man mit dieser Bedrohung umgeht. Und liebe Geschwister, am 7. Oktober 2023 wurde die ganze Welt Zeuge der schlimmsten Manifestation des Antisemitismus, des Judenhasses seit der Shoah, seit dem Holocaust. Die palästinensische Regierung aus dem Gazastreifen startete einen barbarischen Angriffskrieg gegen das jüdische Volk. Ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht. Ich selber war am 7. Oktober in Israel und als ich wieder zu Hause war, habe ich gespürt, dass ich mit unserem TV-Team runterreisen muss und das dokumentieren muss. Wir waren dann wenige Tage nach dem 7. Oktober wieder in Israel, waren in diesen betroffenen Kibbuzim und haben mit Menschen gesprochen und haben letztendlich auch noch live diesen Krieg miterlebt, wie Raketen noch abgeschossen wurden, die über unsere Köpfe hinwegflogen, haben Artilleriefeuer direkt neben uns gehört und auch mit angesehen. Es war nicht ganz ungefährlich, aber ich habe in meinem Leben so etwas Schlimmes noch nicht gesehen. Ich möchte euch einladen, schaut die Dokumentation oder die Eindrücke, die ich damals gesammelt habe, auf dem YouTube-Kanal von unserer Fernsehsendung Faszination Israel einmal an. Die größte Bedrohung, die war und ist, der Iran, der Kopf der Schlange, könnte man ihn nennen, mit seinen Vernichtungsfantasien. Um seine Bürger zu schützen in Israel, war der Staat Israel gezwungen, am 12. Juni dieses Jahres, noch nicht lange her, einen Präventivschlag durchzuführen. Das musste Israel schon einmal beim Sechstagekrieg. Während Israel damals im Juni 25 atomare Infrastrukturen unschädlich machte, ranghohe Terrorkommandeure eliminierte, feuerte das Mullah-Regime zerstörerische Raketen auf Israels Zivilbevölkerung ab, auf Wohngebiete und sogar auf Krankenhäuser. Ich habe damals ehrlich gesagt den Aufschrei der Vereinten Nationen, der Politik, Amnesty International und wie die Organisationen alle heißen, vermisst. Ich war dann wenige Tage nach diesem 12-Tage-Krieg mit unserem TV-Team in Israel, in den betroffenen Gebieten. Unter anderem habe ich mich mit dem israelischen Armeesprecher für deutschsprachige Länder, Ariel Sharus Shalikar, getroffen. Vielleicht kennt den der eine oder andere. Er hat auch die Bundesregierung immer wieder mit seinen Analysen beraten, bis ihn dann die Außenministerin der letzten Regierung rausgeworfen hat. Und den habe ich getroffen, ein Deutscher, ein Jude, der in Berlin aufgewachsen ist. Und wir haben eine Dokumentation gemacht, die in den nächsten Tagen auf unserem YouTube-Kanal zu sehen ist. Aber ich habe euch mal einen einminütigen Ausschnitt mitgebracht.
Also wären wir doch eigentlich gut beraten, wenn ganz Deutschland deutlicher an der Seite Israels steht wie bisher.
Da sind wir d'accord. Und es ist kein Geheimnis, dass parallel zu den Atomwaffen, die der Iran herstellt, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, auch die Raketenindustrie im Iran sehr fortgeschritten ist. Jetzt muss sich natürlich auch der Autonomalverbraucher in Deutschland fragen, wozu das Mullah-Regime an Raketen bastelt, die 3000 Kilometer fliegen. Für wen? Für Israel braucht man es nicht. Israel ist im Umfeld von 1500 bis 2000 Kilometer Entfernung. Also wofür 3000 oder 4000 Kilometer oder darüber hinaus? Und da muss man sich natürlich fragen, ob das eventuell eines Tages auch Zentraleuropa treffen könnte, beziehungsweise zumindest eine Art Bedrohung darstellen könnte, damit man seine verbrecherischen Machenschaften einfacher durchboxen kann, weil wer würde sich denn in Europa trauen, sich mit so einem Unrechtsregime anzulegen, das eventuell jederzeit, so verrückt sind die Mullahs, Raketen Richtung Berlin schickt?
Die Bilder, die ihr gesehen habt, die sind aus Bat Yam, eine der zerstörten Städte. Eine Rakete hat hunderte Wohnungen zerstört. Die Familien wurden alle obdachlos, leben jetzt irgendwo in Zelten oder bei Verwandten oder zu viert, fünft, sechst in einem Hotelzimmer. Sie müssen warten, bis diese Gebäude, diese Wohnhäuser wieder aufgebaut wird. Und man hat diese Zerstörungskraft einer einzigen Rakete gesehen, wie an vielen anderen Stellen. Dieses großartige Abwehrsystem, dieser Iron Dome, den Israel hat, hat es nicht geschafft, alle über 500 Raketen aus dem Iran abzufangen. Nur 85% konnten sie abfangen. Die anderen Raketen haben große Zerstörungen angerichtet. Hätte Israel nicht so ein ausgeklügeltes System mit ihren Bunkern, wie man sich in so einem Falle verhält, hätte es viel, viel mehr Tote gegeben. Immer noch leben Holocaust-Überlebende in Israel, Menschen, die die Shoah überlebt haben. Und als ICJ fühlen wir uns seit Jahrzehnten verpflichtet, den Holocaust-Überlebenden zur Seite zu stehen. Mit Freundschaft, mit Unterstützung, mit Gesprächen, mit Liebe. Und seit circa 15 Jahren haben wir ein Heim in Haifa für bedürftige Holocaust-Überlebende eröffnet. Heute wohnen da circa 60 Menschen, die von ihrer Rente nicht leben können. Und wenn ich es mir möglich machen kann, wenn ich in Israel bin, gehe ich immer sehr gerne vorbei. Und mich hat interessiert, wie nehmen Holocaust-Überlebende, die den Vernichtungsversuch Nazi-Deutschlands überlebt haben, wie nehmen sie den Angriff des Iran wahr, wie nehmen sie den 7. Oktober wahr? Und ich habe auch da zwei Holocaust-Überlebende befragt, zwei deutschsprachige. Josef Aaron ist in Frankfurt aufgewachsen. Und Eva Erben in Prag. Beide leben seit vielen Jahrzehnten in Israel. Und schauen wir uns mal an, was sie dazu sagen.
Ich habe gehört, dass es Krieg kommt mit Iran, habe ich sehr Angst bekommen. Weil ich habe gedacht, 80 Jahre früher in der Zweiten Weltkrieg. Und dann auf einmal höre ich die Alarm. Und das war der erste Boom für mich. Das war wirklich, ich habe Angst bekommen. Und ich habe gesagt, oh liebe Gott, schon, hör auf damit. Und ich habe wirklich Angst bekommen. Ich habe gedacht, ja, dann komm bitte, es kommt ein Krieg über Israel.
Was ich dachte, so, ich gehe zurück in die Historie. Seit 1938 will mich immer jemand umbringen. Und es gelingt ihm irgendwie nicht so gut, aber er macht genug Schaden dabei. Man soll nicht existieren. Okay, 6 Millionen hat man umgebracht und die existieren nicht. Ist die Welt besser geworden? Ich frage mich, wer hat gewonnen von dem, dass 6 Millionen Juden umgebracht? Dass meine 4 wunderschöne Cousinen in Gas in Auschwitz geendet haben. Ist jemand besser geworden? Ist jemand glücklich? Gesünder? Ich verstehe das nicht.
Eva Erben ist 95 Jahre alt, eine lebensfrohe Frau. Ihr habt es vielleicht auch gemerkt, sie macht Späße. Meine Frau hat einen Dienst in Deutschland aufgebaut. Sie geht mit Zeitzeugen an Schulen. Und Eva Erben kommt im November nach Deutschland. Mittlerweile hat Gott da so einen Rückenwind gegeben, dass wir große Hallen mieten müssen, weil immer bei jeder Tour melden sich zig Schulen an. Und als sie letztes Jahr da war, da haben wir Hallen mit über 2000 Schülern gefüllt, weil ein Interesse da ist. Und wir sehen das eigentlich auch als eine sehr wichtige Arbeit, um dem Antisemitismus entgegenzuwirken. Und bitte folgt doch auch gerne unserem Dienst. Ihr findet hinten am Ausgang an unserem Tisch eine Karte. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit euch in Kontakt bleiben könnten. Lasst eure Adresse da, dann bekommt ihr all 2 Monate dieses Wort aus Jerusalem kostenlos zugeschickt. Und dann bekommt ihr auch mit, was die ICJ in Deutschland, aber auch weltweit und in ihrer Zentrale in Jerusalem so alles macht. Seit dem 7. Oktober, ich glaube, das erkennen wir alle, entlädt sich ein Antisemitismus in unserer Welt fast ungehemmt wie nie zuvor, auch in unserem Land. Antisemitische Straftaten haben immens zugenommen. Seit dem 7. Oktober sind sie um 300% in Deutschland allein gestiegen. Die jüdischen Gemeinden erleben Angriffe und brauchen manche schon seit Jahren Polizeischutz. Und liebe Geschwister, es ist ein hohes Gut, dass wir in unsere Gottesdienste ohne Polizeischutz reinkommen können. Ein hohes Gut. Dem jüdischen Volk geht es in Deutschland nicht mehr so. Aber noch, möchte ich mal sagen, ist es ein hohes Gut. Wenn wir sehen, was in der evangelischen Kirche in Langenau passiert ist vor einigen Wochen, ihr habt es in den Medien mitbekommen, oder in einer BFP-Gemeinde in Reutlingen. Ich habe erst gestern Abend dort, am Freitagabend dort Brüder und Schwestern getroffen. Am Montag, am vergangenen Montag, am 22. September, hat sich die Weltgemeinschaft in New York bei den Vereinten Nationen gegen Israel gestellt. Mit wenig Ausnahmen. Gott sei Dank war Deutschland bei diesen Stimmen noch nicht dabei. Und ich möchte euch sehr ermutigen, lasst uns beten für unser Land. Betet für Friedrich Merz, unseren Bundeskanzler. Das ist übrigens eine unserer Aufgaben. Das finden wir hier in der Bibel. Und es ist so wichtig, dass die Gemeinden aufstehen und beten. Jedes Gebet, jeder Gottesdienst, jede Initiative von christlicher Seite macht einen Unterschied. Es findet ein Kampf statt zwischen Wahrheit und Lüge. Und Paulus bringt es so deutlich auf den Punkt, es ist ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern es kämpfen Fürsten und Gewaltige. Und das ist wichtig, dass wir mit einsteigen als Gemeinde Jesu in den Kampf. Und wir sollten ein Stück weit auch besorgt sein über das, was in unserem Land passiert. Aber es ist gut, dass es hoffnungsvolle Signale gibt. Ich freue mich, dass heute Morgen so viele Menschen in diesen Gottesdienst gekommen sind. Ich freue mich, dass ihr das Thema Israel auf dem Radar habt und dazu eingeladen habt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und es ist gut, dass es in ganz Deutschland Gemeinden gibt, die Mahnwachen machen, die Israel-Gebetstreffen machen, die in ihren Gemeinden für Israel beten, die Solidaritätsveranstaltungen machen, wie zum Beispiel diese hier, die vergangenes Jahr in Stuttgart gemacht wurde. Das BFP war auch dabei. Über 3000 Christen sind zusammengekommen. Und wir haben gebetet für unsere Städte, für unsere Regierung, für Israel, für die Palästinenser und die Araber, dass Gott den Himmel öffnen möge und Erkenntnis des Herrn auf unsere Länder kommt. In Israel bei meinen Reisen erlebe ich vor allem seit dem 7. Oktober eine deutlichere Messias-Erwartung wie die ganzen Jahre zuvor. Messianische Gemeinden in Israel, mit vielen sind wir verbunden, bekommen einen immer größeren Einfluss und haben an dem und nach dem 7. Oktober in segensreicher Weise, in beispielloser Art und Weise dort unten dem jüdischen Volk geholfen. Auch das Engagement von Christen wird in Israel seit dem 7. Oktober deutlicher gesehen wie vorher. Jedes Mal, wenn ich Israel besucht habe, ich war jetzt seit dem 7. Oktober 8 Mal in Israel, jedes Mal, wenn ich mit Juden rede, sagen sie, wow, der Tourismus ist auf Null eingebrochen, niemand kommt mehr, wir haben keine Freunde. Dann sage ich ihnen immer, das stimmt nicht, ihr habt Freunde, Hinter mir stehen tausende Christen in Deutschland, die lieben Israel, die beten für Israel. Und meistens passiert dann eins, ob es ein Offizier ist, ein Hoher, mit dem ich geredet habe, oder andere Menschen. Meistens fangen sie an zu weinen. Und dann kann ich ihnen eine frohe Botschaft der Bibel geben. Mit meiner Frau waren wir in einer teuren Modeboutique, nicht weil ich mir das leisten kann, sondern unser Sohn wollte mal da reingehen. Und der junge, supermodern angezogene Mann, junger Mann, mit dem sind wir auch ins Gespräch gekommen. Und ich habe ihm gesagt, wie geht's dir? Und er sagt, nicht gut, ich war in der Armee, ein Teil meiner Familie lebt nicht mehr. Und ich habe ihm dann Bibelstellen aus dem Prophetenbuch Jesaja zitiert und habe ihn ermutigt. Und in dieser Boutique hat er angefangen zu weinen. Er hat das so noch nie gehört. Wir haben uns als Familie entschlossen, für diesen jungen Mann zu beten. Und die Frage, die wir uns heute stellen müssen, in ganz Deutschland, in allen Kirchen: Geht Israel uns etwas an? Sollte die Kirche Jesus sich mit den Juden, mit Israel beschäftigen? Oder noch etwas umfassender ausgedrückt, mit dem Nahen Osten? Ist es nur etwas für die sogenannten Israel-Freunde? Ich höre immer wieder, ja, das heutige Israel, das hat doch nichts mit dem Israel der Bibel zu tun. Wir haben das Thema Israel und die Gemeinde. Ich habe jetzt einen kleinen Fokus auf Israel gelegt. Wir wollen uns mal mit der Gemeinde beschäftigen. Jesus kam nach Israel. Und Jesus hat während seines Dienstes, das ist hochinteressant, Israel nicht verlassen. Er hätte doch, sind wir ganz ehrlich, mit seinen Skills hätte er doch in Rom, in Antiochia oder in Alexandria, die drei größten Städte der Antike, hätte er doch Mega-Churches bauen können, ein Riesending drehen. Er blieb in Israel, weil er gesagt hat, ich komme zu den verlorenen Schafen Israels. Jesus hat im Himmel mit dem Vater zusammen sich committed und entschlossen, dass er in eine jüdische Familie, in eine lupenreine jüdische Familie hineingeboren wurde. Er wuchs in einem jüdischen Umfeld auf. Jeden Samstag ging er in die Synagoge. Den Begriff Samstag gab es da noch nicht. Im Hebräischen gibt es für die sechs Tage keine Namen, sondern es ist der erste, zweite bis zum sechsten Tag. Und nur der Schabbat hat einen Namen. Und Schabbat kommt von Ruhen. Da könnt ihr mit meiner Frau reden, die kann euch diese Wortwurzeln und das alles gut erklären. Meldet euch an bei einem der Online-Hebräisch-Kurse, die sie macht. Dann bekommen wir auch eine tiefere Beziehung zu der hebräischen Sprache. Jesus hatte doch gar nicht im Sinn, eine neue Religion zu gründen. Aber Jesus kannte die Schriften. Er wusste aus den Schriften, dass Torah, Weisung von Jerusalem einmal in alle Welt ausgehen wird. Er wusste, dass Gott die ganze Welt liebt. Ihr habt es hier auf eurem Plakat. Und er kannte das Mandat, das sein Vorfahre Abraham bekam: In dir und durch dich sollen einmal alle Familien auf der gesamten Welt gesegnet werden. Kein anderes Volk hat solch ein umfassendes Mandat bekommen, verbunden mit dem Land Israel. Und wie gesagt, Jesus kam nach Israel, zu den verlorenen Schafen Israel, und er wollte sein Volk erneuern. Er wollte, dass sie in diese Bestimmung hineinkommen, die wir hier sehen, dass Israel zu einem Segen wird für die ganze Welt. Er wollte, dass alte Prophetenworte sich erfüllen, die schon Jesaja aufgeschrieben hat. Dass das Volk eigentlich den Auftrag hat, Zeugen Gottes zu sein und diese herrliche Botschaft der Bibel in alle Welt hinauszutragen. Und Jesus hat diesen Prophetenbefehl aus dem Jesaja aktiviert und wiederbelebt. Wir erinnern uns, in Apostelgeschichte 1 hat er seinen Jüngern den Auftrag gegeben: Jetzt geht endlich raus in alle Welt, fangt in Jerusalem an. geht nach Judäa und dann nach Samaria. Das war schon fremdklingend in den Ohren der Jünger. Nach Samaria, mit denen reden wir doch nicht, mit den Samaritern. Und dann geht noch in alle Welt und verkündigt die frohe Botschaft. Und ich denke, wir müssen uns auch zurückerinnern, dass es am Anfang Juden waren, die in alle Welt gegangen sind und die frohe Botschaft des Evangeliums, der Rettung und der Liebe Gottes zu allen Menschen hinausgetragen haben. Von Thomas sagt man, dass er bis nach Indien kam. Von Markus sagt man, dass er die ganze Nordküste Afrikas evangelisiert hat. Und es gibt Berichte, dass sogar einer der Jünger bis nach England kam und dort das Evangelium verkündigte. Der Plan des Paulus war, bis nach Spanien zu reisen und dort die Botschaft dieses herrlichen Gottes weiterzugeben. Und diese frohe Botschaft, sie ging anfänglich aus Israel hinaus in alle Welt, mit Jerusalem als Stützpunkt. Das war ihr Hauptquartier sozusagen. Weitere Stützpunkte kamen später dazu, das lesen wir auch in der Bibel, zum Beispiel Antiochia, da gab es dann eine große Bibelschule, berichtet uns die Geschichte. Und von diesen Zentren aber zunächst viele, viele Jahre war Jerusalem das Zentrum. Und ich möchte uns heute Morgen mal kurz in die Gründung dieser ersten Gemeinde mitnehmen, uns mal zurückversetzen, wie das denn damals in Jerusalem war, diese Urgemeinde in Jerusalem. Ihr seht hier ein Bild, das finde ich ganz gelungen, das zeigt so ein Stück weit, wie Jerusalem zur Zeit und nach der Zeit Jesu ausgesehen haben könnte. Diese Gemeinde in Jerusalem ist kurz nach der Himmelfahrt entstanden, aber ich glaube, wenn wir uns damit beschäftigen, sie war ganz anders, als wir es uns heute vorstellen. Wann hat sich denn die Kirche getroffen? Am Sonntag. Sie haben sich am Schabbat getroffen. Warum? Weil es Juden waren. Weihnachten kannten sie nicht. In den Orten, in denen sie ihre Gottesdienste feierten, im Tempel in Jerusalem oder in Synagogen, gab es keine Weihnachtsbäume. Ostern kannten sie nicht, geschweige denn einen Osterhasen oder Ostereier. Ihr dürft das gerne an Ostern verschenken, versteht mich nicht falsch. Aber was haben sie gemacht? Sie feierten Pessach, eines der drei großen biblischen Feste des Herrn. Sie aßen koscher, sie haben sich an die Speisevorschriften von Mose gehalten. Es war eine jüdische Gemeinde, die eine erstaunliche Erweckung erlebte in Jerusalem und jedes Mitglied der ersten Gemeinde war ein Jude. Sie trafen sich nicht in Kirchen, das gab es damals noch nicht, sondern sie gingen damals in Jerusalem. Das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen, jeden Tag in den Tempel. Sie hatten auch eine leicht andere Bibel als wir heute. Sie hatten kein Neues Testament. Die Bibel waren Schriftrollen, Bücher gab es ja damals noch nicht. Und was hatten sie? Sie hatten das sogenannte Alte Testament, den Tanach. Und wenn von dieser neuen Gemeinde berichtet wird in der Apostelgeschichte, dass 3000 Seelen an einem Tag hinzugetan wurden, dann waren das nicht Ungläubige oder Entkirchlichte, die sich bekehrt haben, sondern das waren bibelgläubige Juden, großteils fromme Pilger, die nach Jerusalem zu einem der drei großen Feste zum Tempel kamen, um sich an Shavuot, an Pfingsten, bei Gott für die Ernte zu bedanken, um Gemeinschaft zu genießen und Gott gemeinsam mit anderen Juden feiern und ihn anzubeten. Wir lesen in Apostelgeschichte 17 von einer neu gegründeten Kirche oder Gemeinde außerhalb Jerusalems in Beröa. Und diese Gemeinde wurde in einer Synagoge gegründet. Wir lesen in der Apostelgeschichte, was sie gemacht haben. Sie untersuchten täglich die Heiligen Schriften, ob das, was Paulus ihnen predigte, auch wirklich gute Theologie war. Sie haben das überprüft, ob das mit dem Tanach, mit unserem sogenannten Alten Testament, übereinstimmt. Die Bibel berichtet uns, Tag für Tag forschten sie in den Schriften. Welche Schriften hatten sie denn zur Verfügung? Zu der Zeit gab es noch nicht die kanonisierte Bibel, wie wir sie heute vorliegen haben. Da gab es einzelne Schriftrollen der Propheten, der Psalmen, der Geschichtsbücher und vor allem der Tora, die fünf Bücher Mose. Daran haben sie geforscht. Paulus ist immer zuerst in die jüdischen Synagogen gegangen und hat ihnen gepredigt, dass der versprochene Messias, von dem schon Mose prophezeit hat und die ganzen Propheten, in den Psalmen lesen wir viele, viele messianische Stellen. Und er hat ihnen gepredigt, dass dieser Jesus, dieser Messias in Jerusalem gewirkt hat und gemäß der Schriften am Kreuz nicht nur für Juden, sondern für alle Menschen auf der Welt gestorben ist. Die ersten Gemeinden, liebe Geschwister, waren in der Lage, das Evangelium Jesu Christi vollständig aus dem sogenannten Alten Testament zu predigen. Die erste Predigt des Petrus in Apostelgeschichte 2 ab Vers 14 besteht zu 70% aus Zitaten des Alten Testaments. Die Grundlage seiner zweiten Predigt waren die jüdischen Propheten, die uns überlieferte Predigt des Stephanus. Ich glaube, es ist die längste uns überlieferte Predigt. Nachzulesen in der Apostelgeschichte, ist zu 99% aus dem Alten Testament. Und die uns erhaltene Predigt des Apostel Paulus in Apostelgeschichte 13 ist ebenso fast ausschließlich aus dem sogenannten Alten Testament. Im Lukas-Evangelium lesen wir von Jesus selbst. Und er hat nach seiner Auferstehung, die Jünger konnten es kaum glauben, dass ein Toter wieder aufersteht. Und es gab ein Gespräch, eine Diskussion. Und Jesus selbst hat sich aus dem Alten Testament erklärt, ich zitiere, und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und dann öffnete er ihnen den Sinn, das finde ich einen fantastischen Satz, gut, dass das notiert wurde. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen. Ich sage es euch ganz ehrlich, das habe ich mir zum Mustergebet gemacht und mindestens einmal wöchentlich bete ich, Herr, öffne mir den Sinn, die Schriften richtig zu verstehen und sie auch richtig weiterzugeben. Später sagt Jesus immer wieder, vor allem zur religiösen Elite, habt ihr's nicht gelesen? Oder er sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Liebe Geschwister, ich möchte an der Stelle einen Aufruf machen. Macht die Bibel zu eurem wichtigsten Buch. Lasst das Wort Gottes Tag und Nacht, so sagt es Josua, nicht von unserem Munde kommen. Diese neue Bewegung, die innerhalb des Judentums entstand, hat sich dann rasant ausgebreitet, vor allem durch den jüdischen Rabbiner Paulus. Und Scharen, nicht nur in Israel, sondern in der gesamten Antike, Scharen von Nichtjuden wurden verändert durch diese herrliche Botschaft. Und ich möchte mal sagen, in diese jüdische Glaubenslehre hineingezogen. Und das hat sich natürlich rumgesprochen bis zum Hauptquartier, ja, der Hauptgemeinde der Stammkirche in Jerusalem. Und die Frage entstand, was machen wir denn mit den Nichtjuden? Da war man in Jerusalem gespaltener Meinung. Und da haben sie dann einen ganz besonderen Kirchenrat einberufen oder einen Kirchenkonvent, wie auch immer man das nennen möchte. Es war das erste Kirchenkonzil, nachzulesen in Apostelgeschichte 15. Und das war eine große Diskussion. Und ihr Lieben, derjenige, der schon mal in Israel war, die Juden können diskutieren. Ja, aber sie haben ein Gutes. Am Abend versöhnen sie sich wieder. Wenn du bei einer Diskussion dabei bist bei den Juden, da denkst du, jetzt hauen sie sich nach gleichfalls die Köpfe ein. Das Gleiche finden wir hier zwischen den Zeilen, kann man es rauslesen, in der Urgemeinde in Jerusalem. Was machen wir jetzt mit diesen Heiden? Und da gab es dann eine Gruppe, die hat gesagt, ja, es ist doch ganz einfach. Die sollen mal die Tora lesen. Und die Männer sollen sich beschneiden lassen und alle sollen nach den Gesetzen des Moses leben. Andere haben gesagt, das ist unmöglich, das können wir nicht machen, dann stirbt diese neue Bewegung. Was haben sie gemacht? Und das ist bis heute ein sehr guter, wichtiger Rat, liebe Geschwister. Sie haben Weisung gesucht in den Schriften. So wird es uns berichtet. Und am Ende haben sie sich geeinigt. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, zu unseren Gunsten. Zu unseren Gunsten. Dieser jüdische Kirchenrat damals, er öffnete seine Türen weit, weit für die Heiden. Ihr müsst nicht beschnitten sein. Eine extrem gute Nachricht für Männer. Ihr müsst nicht koscher essen. Ihr dürft heute nach dem Gottesdienst mit gutem Gewissen eure Currywurst mit Ketchup essen. Was haben sie gesagt? Wir heißen die Nichtjuden herzlich willkommen in unserer jüdischen Familie. Der Apostel Paulus, der erdrückt es später ähnlich aus. Und zwar folgendermaßen. Er sagt zu den Ephesern, erinnert euch, und es ist auch ein Aufruf an uns heute, erinnert euch, als Heiden, als ihr Gott noch nicht kannte, da wart ihr ein hoffnungsloser Haufen von Menschen. Ihr hattet keine Hoffnung, ihr hattet keine Verheißung und ihr hattet keinen Zugang zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Eigentlich seid ihr oder wart ihr ein bedauernswertes Volk, weil ihr Heiden seid und nicht jüdisch. Aber durch Jesus, den Messias und seine herrliche Tat dort in Jerusalem am Kreuz, durch sein kostbares Blut, das er für alle Menschen auf der ganzen Welt vergossen hat, seid ihr jetzt gleichberechtigt. Ihr seid Hausgenossen mit dem jüdischen Volk. Ihr wohnt, heute würde man es vielleicht so ausdrücken, ihr wohnt mit den Juden gemeinsam in einer spirituellen WG. An anderer Stelle spricht Paulus von dem neuen Mensch. Und dann hat er gesagt, vergesst nie, ihr seid aufgebaut auf Grundlage der jüdischen Propheten und der jüdischen Apostel. Und im Brief an die Römer lesen wir einen wichtigen Aufruf. Vergesst nicht, liebe Nichtjuden. Man geht davon aus, dass der Römerbrief, als ihn Paulus geschrieben hat, an eine Gemeinde kam, die vermutlich nur aus Nichtjuden bestand. Weil Kaiser Claudius alle Juden aus Rom ausgewiesen hat. Und es war vermutlich einer der Gründe, warum Paulus auch in diesem Brief das Thema Israel und die Juden so prominent beleuchtet hat. Und an diese Römer schreibt er, vergesst nicht, ihr lieben Nichtjuden, darf ich das mal so sagen, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden. Ein Jude. Warum? Um der Wahrheit Gottes willen. um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, lesen wir in Römer 15. Was sind die Verheißungen der Väter? Wir haben es eingangs gesehen. Es ist die Verheißung, dass das jüdische Volk zu einem Segen werden wird für die gesamte Welt. Und in der Verheißung, liebe Geschwister, steckt auch die Landverheißung mit drin. Verstehen wir jetzt vielleicht, warum der Teufel sich so extrem aufmacht gegen Gottes Volk und gegen sein Land und er es, seit es Juden gibt, versucht zu vernichten? Die Landverheißung, liebe Geschwister, sie schließt alle Völker mit ein. Juden, Araber, Palästinenser, Deutsche, sie schließt alle ein. Und ich finde es so gut, dass wir die Bibel haben. Und in Jesaja 19, da lesen wir etwas Visionäres, das wir uns auch heute zu eigen machen sollten. Da hat dieser Prophet Jesaja eine wunderbare Schau in die Zukunft bekommen. Und ich persönlich glaube, dass wir von dieser prophetischen Aussage nicht mehr weit entfernt sind. Er sieht eine Zeit voraus, in der jetzt so verfeindete Nationen gemeinsam ein Segen für die gesamte Welt werden. Wisst ihr, was interessant ist? Dieses Gebiet, das Gott dem Jesaja gegeben hat, von Assyrien bis zum Nil, bis nach Ägypten, das entspricht genau diesem Raum, den Abraham bekommen hat. Ihr habt es am Eingang gesehen, die Bibelstelle. Gott hat dem Abraham gesagt, ein Land vom Euphrat bis zum Nil. Und liebe Geschwister, ich glaube, dass wir nicht mehr weit davon entfernt sind. Und das, was in Israel im Moment passiert, dieser fürchterliche Angriff, dieser Krieg, er ermutigt uns und fordert uns heraus, deutlicher denn je an der Seite Israels zu stehen im Gebet, deutlicher denn je an der Seite der Araber zu stehen im Gebet. Und ich möchte es mal so deutlich sagen, Jesus liebt die Palästinenser genauso wie die Juden. Und es ist unsere Aufgabe hier in Deutschland bei diesem großen prophetischen Unterfangen, mitzuhelfen, mitzubeten in unseren Gemeinden. Und ich möchte euch motivieren, auch hier die Gebetstemperatur, wenn es irgend möglich ist, noch etwas zu erhöhen. Und wir beten als IZJ, wir haben uns entschlossen, seit dem 7. Oktober beten wir jeden Montag, jeden Mittwoch und jeden Freitag über Zoom. Bis heute schließen sich zwischen 50 und 100 Bildschirme an jedem dieser Gebetsangebote an. Liebe Geschwister, der Gott Israels, unser himmlischer Vater, er wird unser Investment und unsere Hingabe an sein Volk, an die Verwandtschaft Jesu, dem Leibe nach, wie es Paulus ausdrückt, segnen. Und ich kann euch nur dazu ermutigen, jeder Einzelne, der heute Morgen hier ist, wird gebraucht. Lasst uns erfüllen mit der Liebe Gottes. Vielleicht wollen wir auch das Gebet sprechen. Herr, öffne mir den Sinn, die Schriften zu verstehen. Können wir es am Ende dieser Predigt so machen? Ich möchte uns einladen, lasst uns aufstehen. Und vielleicht können wir das hier umsetzen, was bei der Urgemeinde tagtäglich gemacht wurde. Wir lesen es in der Apostelgeschichte. Sie blieben beständig in 4 Punkten, unter anderem in den Gebeten. Lasst uns aufstehen und zu zweit, zu dritt zusammenstehen in Bienenkörben. Der, wo sitzen bleiben möchte, darf das gerne machen. Und lasst uns hier für unser Land beten, für unseren Bundeskanzler, für diese Region, um diese Gemeinde herum. Segnet euch einander, aber lasst uns heute für Israel und die arabischen Nachbarländer beten, dass Gott seinen Himmel öffnen möge und Erkenntnis und Liebe Gottes vom Himmel herabkommt. Ich darf dann unseren Bruder bitten, das nach ein paar Minuten abzuschließen.